Ö1 Morgenjournal.
Mit Franz Renner, guten Morgen. Mittwoch, der 15. Juli, darüber berichten wir unter anderem. Ausgerechnet am französischen Nationalfeiertag hat Frankreichs Fußballteam gestern im WM-Semifinale gegen Spanien mit 0:2 verloren und ist dabei regelrecht vorgeführt worden. Der Satz, ein Sommer wie damals, passt so gar nicht, um die Buchungssituation im österreichischen Sommertourismus zu beschreiben. Die Zahlen versprechen den besten Sommer jemals. Live zu Gast ist Georg Imlauer, Hotelier und Hotellerieobmann in der Wirtschaftskammer. Die Türkei 10 Jahre nach dem Putsch, nichts ist mehr wie es war. Präsident Erdogan hat den Putsch genutzt, um sich eine nahezu uneingeschränkte Machtfülle zuzulegen. Wir sprechen live mit dem Türkei-Experten Jascha Aydin. Und wem das nicht schon genug große Nachrichtenoper ist, da legen wir noch eine drauf. Tosca von Giacomo Puccini feiert am Abend Premiere im Steinbruch in St. Margrethen im Burgenland. Die Prognose verspricht dafür etwas unspezifisch, eher unbeständiges Hochsommerwetter. Mit dem ersten Fußball-WM-Semifinalspiel gestern Abend beginnen wir, Frankreich gegen Spanien, von vielen als das vorgezogene Finale angesehen und nach dem bisherigen Turnierverlauf mit der Frage ergänzt, wer soll bei dieser WM die Star-Truppe aus Frankreich schlagen? Nun, seit gestern 11 Uhr Abend wissen wir es, Spanien hat 2:0 gewonnen, wobei gar nicht so sehr das Ergebnis überrascht, sondern die Art und Weise, wie Spanien die Franzosen vorgeführt und abmontiert hat. Daniel Kulowitz mit der Matchanalyse.
Spanien setzt bei diesem Spiel ein Statement der Extraklasse und man hat es tatsächlich geschafft, dem Star-Ensemble von Frankreich über die 90 Minuten komplett den Stecker zu ziehen. Die Tore der Spanier erzielen Oyarzabal nach einem Foulelfmeter in der 21. Minute und Abwehrspieler Pedro Porro in der 58. Minute mit der Entscheidung zum 2:0. Zwei Torschüsse, zwei Tore, eiskalte Spanier und ein stolzer Torschütze, Pedro Porro. Es ist ein wahr gewordener Traum. Ehrlich gesagt ist es sogar mehr, als ich mir je erträumt habe. Von Anfang bis zum Ende hat alles gepasst und jetzt bin ich bereit fürs Finale. Teamchef De La Fuente hat den Großteil seiner Mannschaft schon in den spanischen Nachwuchsnationalteams geformt und gecoacht. Ich bin stolz auf eine außergewöhnliche Gruppe von Spielern, die ich da habe. Ein letzter Schritt noch, den wir meistern wollen. Spanien trifft im Finale am Sonntag in New York auf den Sieger der Partie England gegen Argentinien. Dieses Duell steigt heute Abend um 21 Uhr. Und Frankreich, der teuerste Kader der Weltmeisterschaft mit 1,5 Milliarden Euro Marktwert, muss sich jetzt mit einem Spiel um Platz 3 am Samstag in Miami begnügen. Teamchef Didier Deschamps wirkte nach dem Spiel bedient. 170 Fehlpässe seiner Mannschaft dokumentieren die Planlosigkeit. Wir konnten uns niemals in diesem Match entfalten. Der Gegner hat uns daran gehindert. Die technische Präzision hat gefehlt. Wir hatten weniger Schwung als zuletzt. Die Spanier haben alles vorausgesehen, was wir tun wollten. Didier Deschamps ist mit 26 WM-Spielen nun alleiniger Rekordhalter, was Teamchef-Einsätze bei Weltmeisterschaften betrifft, aber kaufen kann er sich davon nichts. Am Nationalfeiertag der Franzosen gab es Tränen im ganzen Land. Und er wird sich Kritik gefallen lassen müssen, warum er mit dem besten Kader aller Zeiten zum zweiten Mal nicht Weltmeister geworden ist. Auch seine Einwechslungen haben für Kopfschütteln gesorgt. Und einen Spanien-Komplex hat sein Team auch noch. EM-Halbfinale, Nations League-Halbfinale und WM-Halbfinale. Zum dritten Mal in Folge scheitert man kurz vor dem großen Titel an starken Spaniern. Die sind zum zweiten Mal nach 2010 nun in einem WM-Finale. Damals konnte man bei der WM in Südafrika den bisher einzigen Titel der Vereinshistorie einfahren. Spielen die Spanier auch am Sonntag im Finale so, dann wird ihnen auch der zweite Titel wohl nicht mehr zu nehmen sein. Weder von England noch von Argentinien.
Nach Österreich damit, womit dieser Woche alle Bundesländer in den Schulferien sind, ein untrügliches Zeichen dafür, dass touristisch gesehen die Sommerhochsaison angebrochen ist. Und auch wenn es für die Buchungslage ganz aktuell noch keine Zahlen gibt, allein der Start in die Saison im Mai verspricht Rekordverdächtiges. Es war der beste Start seit Beginn aller Aufzeichnungen mit einem Plus von 12% bei den Nächtigungen. Die Stimmung in der österreichischen Tourismusbranche ist dementsprechend ausgezeichnet. Mehr von Denise Delikat.
Im Hotel Altstadt Vienna im 7. Bezirk in Wien begrüßt Otto Ernst Wiesenthal, Chef seit 35 Jahren, seine neuen Gäste.
Good morning.
Good morning.
Umgeben von viel Kunst, Farben und Design. Wiesenthal ist mit der Buchungslage in diesem Sommer zufrieden.
Weil wir unsere Zentralheizungsanlagen neu bauen, haben wir ein bisschen weniger Kapazität, ca. um 15%, werden aber trotz der reduzierten Kapazität fast auf den Vorjahresumsatz kommen.
Im Sommer bleiben viele Geschäftsreisende in Wien aus. Familien und Urlauber aus den USA zum Beispiel kommen, trotz großer Hitze.
In den letzten Jahren haben wir diese neuen Vordächer gebaut, weil wir vormittags komplett in der Sonne liegen. Und mit allen diesen Mitteln können wir wirklich die Klimakosten sehr gut im Griff behalten.
Die Hitze und gestiegene Kosten während des Iran-Kriegs. Fast jeder zweite Österreicher urlaubt heuer zumindest einmal im Inland. Laut Hotelvereinigung boomt auch der Aktivurlaub mit etwa Wandern und Mountainbiken. Gernot Reitmeier, Geschäftsführer der Buchungsplattform Urlaub am Bauern, Bauernhof sieht einen Trend hin zur Natur. Die Buchungszahlen sind um 10% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
Wir haben natürlich verschiedenste Höfe, ob in Berglagen, ob sozusagen in der Ruhe und in der Natur und auch in Waldlagen. Das heißt, wo die Natur ist, wo die Bäume sind, und da ist natürlich auch etwas kühler. Und das klimatische Angenehme, das verbindet sozusagen auch Urlaub am Bauernhof, und da ist das Klima besser.
Dass auch deutsche Urlauber nach einem schwächeren Jahr wieder vermehrt kommen, ist positiv, etwa für Kärntens Tourismus. Man startet mit fast 20% plus in den Sommer. Allerdings, immer weniger Urlauber buchen weit im Voraus, sagt Geschäftsführer von Kärnten Tourismus Klaus Ehrenbrandner.
Es ist mittlerweile so, dass 30% der Buchungen überhaupt erst innerhalb eines Monats vor Reiseantritt entstehen. Das bringt natürlich gewisse Herausforderungen auch für die Betriebe, was die Planungssicherheit betrifft.
Es dürfte ein guter Sommer werden für Österreichs Tourismusbetriebe, auch wenn, wie hier im Wiener Hotel, für so manche der Urlaub auch schon wieder vorbei ist.
Eine gute Heimreise.
Dankeschön. Dankeschön.
Schöne Zeit für Sie.
Denise Delikat hat berichtet, alles eitel Sonnenschein im Tourismus demnach, oder? Die Frage kann ich gleich weitergeben an den Hotelier Georg Imlauer. Er ist Obmann des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen aus Wien.
Guten Morgen aus der Obersteiermark, aus dem schönen Hotel Schloss Bichlein.
Herr Imlauer, Sie sprechen schon an, insgesamt 7 Hotels betreiben Sie, wenn ich richtig informiert bin, eben im Ennstal in der Steiermark, vor allem in Salzburg und in Wien. Auch bei Ihnen pfeift diese Sommersaison?
Ja, die Sommersaison ist momentan eher zufriedenstellend. Wir werden ein Plus erwirtschaften im heurigen Sommer, so schaut es aus. Die Buchungen sind sehr kurzfristig, wie der Kollege das auch schon erwähnt hat. Leider werden wir die Durchschnittsraten des letzten Jahres nicht erreichen, und die Nebenumsätze bei den Gästen lassen auch zu wünschen über. Es wird einfach ein bisschen mehr gespart.
Also viele Gäste, aber weniger Umsatz, verstehe ich das richtig?
Genau so ist es. Die Buchungslage ist zufriedenstellend. Es ist sehr, sehr kurzfristig. Wir hoffen, dass wir im Laufe des Monats noch Buchungen bekommen werden. Aber der Umsatz lässt zu wünschen über, weil einfach die Durchschnittsrate nicht durchsetzbar ist und die Nebenkonsumationen nicht in dem Folge kommen, wie wir es früher gewohnt waren.
Zufriedenstellend lese ich jetzt einmal ein bisschen als Understatement des Kaufmanns, des Hoteliers. Geht die Buchungslage querbeet durch alle Beherbergungskategorien und Bundesländer, oder gibt es deutliche Ausreißer nach oben wie unten?
Na, wir hatten einen sehr starken Mai, das wurde schon erwähnt, aber der Juni war sehr durchwachsen. Es ist in den Städten die Buchungslage relativ gut gewesen. In den Ferienresorts war es wie gesagt, etwas durchwachsen, aber wir sind grundsätzlich zufrieden und hoffen auch, dass wir noch im Laufe des Jahres, des Julis, des Augusts, des Septembers noch Buchungen bekommen werden, kurzfristig.
Die meisten Ihrer Hotels sind in der Stadt Salzburg, und da ist zuletzt eine Debatte hochgekocht, die stark an die in Venedig erinnert. Viel zu viele Tagesgäste, heißt es, die kaum Umsatz machen, überschwemmen die Stadt. Braucht es auch in Salzburg eine Art Eintrittsgeld wie in Venedig?
Ja, es braucht eine Besucherlenkung, und wir haben das Problem, dass wir grundsätzlich Tagesgäste haben, die sehr, sehr kurz bleiben. Die werden in 2 bis 4 Stunden durch die Stadt geführt, und das macht wirklich keinen Sinn, weil sie nur die Stadt verstopfen und im Grunde genommen keine Konsumation da lassen. Da bräuchte es eine bessere Lenkung und auch eine längere Aufenthaltsdauer. Per se ist ja nichts gegen Tagesgäste einzuwenden, die werden auch irgendwann einmal kommen und bei uns schlafen.
Aber wie kann man Besucherinnen und Besucher lenken, außer von ihnen eine Art Eintrittsgeld zu kassieren?
Es gibt der Busterminals in der Stadt Salzburg, die Slots vergeben und die Slots dürften eben halt nicht unter 4 oder 6 Stunden sein. Das heißt, die Gäste werden in die Stadt gebracht mit Bussen, was ja grundsätzlich gut ist, und werden dann wieder abgeholt. Und da dürften die Slots, da müsste man die Slots einfach längerfristig und länger, eine längere Zeit buchen und nicht nur 2 Stunden oder 3 Stunden oder 4 Stunden.
Ein System, das sich beispielsweise in Hallstatt nicht besonders bewährt hat.
Irgendwas muss man unternehmen, und bei Bussen geht es am leichtesten, denn die Individualtouristen kann man schlecht lenken, weil sie, wenn sie mit den Zügen oder mit den Autos kommen, dann packt sie halt irgendwo und kommen dann in die Stadt. Aber im Grunde genommen ist es so, dass die Stadt Salzburg, es gibt wenige Tage, wo es wirklich schwierig wird, und das sind die Schlechtwettertage, wenn von den Tourismusregionen aus die Gäste hereindringen und sozusagen das Stadt Salzburger Schlechtwetter das Programm nehmen.
Die Forderung nach einem Eintrittsgeld wie in Venedig wollen Sie noch nicht in den Mund nehmen, entnehme ich Ihren Worten. Kommen wir zurück zu den Zahlen, zu den positiven Zahlen, ob das jetzt mit Understatement ausgedrückt ist oder etwas optimistischer. Man könnte verwundert sein, dass in einer Branche, der es offenbar schon sehr gut geht, keine Einigung geben kann, keine Einigung möglich war in den Kollektivvertragsverhandlungen. Die haben Sie im Juni abgebrochen. Sind Ihnen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die paar Zehntel Prozentpunkte, um die es ging, nicht wert?
Nein, das kann ich so nicht stehen lassen. Der Branche geht es nicht so gut, dass wir die Zahlen, die Übernachtungszahlen darstellen. Wir haben sehr, sehr, sehr, sehr hohe Kosten bereits bei den Mitarbeitern, bei den Warenersetzungen, bei der Energie, bei der Bürokratie. Und ich muss das jetzt umdrehen. Wir haben uns bei den Verhandlungen, ich war ja Verhandlungsleiter, über mehrere Runden sehr, sehr angenähert. Wir haben als Arbeitgeber, sind wir der Gewerkschaft sehr entgegengekommen. Wir wollten eigentlich unter 3% abschließen. Unser letztes Angebot war dann im Durchschnitt bei 3% und in der untersten Lohngruppe bei 3,4%. Und das ist weit höher, wie fast alle anderen Branchen abgeschlossen haben, außer die
aber die unter der den Verhandlungen zugrunde gelegten sogenannten rollierenden Inflation. Also mit einem realen Einkommensverlust verbunden.
Ja, das stimmt ja so auch nicht, weil wir haben ja in den letzten Jahren weit höher als die Inflation abgeschlossen. Wir haben 27% mehr an Löhne gehabt in den letzten Jahren und die Inflation war 24%.
Herr Himmlauer, die Tourismusstaatssekretärin vermittelt gerade, hört man, wird es im Herbst einen neuen Anlauf geben für diese KV-Verhandlungen?
Es wird Gespräche geben, da sind wir auch dabei. Nur wir haben ein sehr gutes Angebot gestellt an die Gewerkschaft und viele Betriebe haben dieses Angebot auch umgesetzt. Und das ist ein Durchschnitt von 3% in den Löhnen und 3,4% in der untersten Lohngruppe 5, wo viele Mitarbeiter sind. Und wenn die Gewerkschaft möchte, dass alle Betriebe das umsetzen, dann ersuchen wir das Angebot einfach anzunehmen und abzuschließen. Wir sind der Gewerkschaft bis auf 0,1% entgegengekommen. Die Gewerkschaft hat sich überhaupt nicht gerührt.
Sagt Georg Himmlauer, er ist Obmann des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer. Danke, dass Sie so früh für uns Zeit gehabt haben.
Gerne, bitte sehr. Schönen Tag noch nach Wien.
Danke Ihnen auch. Wir wechseln zu einem Thema, das uns seit Monaten weit weniger Freude macht, als eben beispielsweise die Buchungslage im Sommertourismus. Um die Lage in Nahost geht es, wo die wieder aufflammenden Kämpfe rund um die Straße von Hormus bereits wieder die erwartbaren Folgen zeigen. Auch bei uns, wir sehen es an steigenden Preisen an den Tankstellen. Die USA sind in der Nacht wieder Angriffswellen auf den Iran geflogen. Der wiederum hat mit Drohnen Ziele etwa in Jordanien und Kuwait angegriffen. US-Präsident Donald Trump droht in einem Interview mit dem Sender Fox, dem Iran, wieder einmal mit der totalen Zerstörung. Mehr von Katharina Wagner.
Die USA würden den Iran massiv angreifen. Alles, was es an der Küste gäbe, sei ein Ziel, erklärt US-Präsident Donald Trump gegenüber dem US-Sender Fox News. Das oberste Ziel der USA.
Die Straße von Hormus muss offen sein. Ich wollte eine Maut verlangen, aber die Golfstaaten investieren lieber viel Geld in den USA. Das ist besser, weil sonst auch andere Länder eine Gebühr einheben könnten.
Others will do the same thing.
Doch von einer Öffnung der Straße von Hormus durch den Iran kann momentan keine Rede sein. Iranische Drohnen und Raketen nehmen in der Nacht US-Basen in Jordanien, Kuwait und Bahrain ins Visier. Nach ersten Meldungen konnten die Geschosse abgefangen werden. In den USA sollte der US-Senat unterdessen ein Gesetz zu Verteidigungsausgaben beschließen. Man müsse den Vorrat an Munition, Raketen und Bomben wieder auffüllen, denn viele davon wurden eingesetzt, erklärt Mike Johnson, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses. Erfolg hatte die gestrige Abstimmung jedoch nicht. Eine Mehrheit wurde verfehlt. Die Demokraten haben die Verabschiedung des Verteidigungsbudgets von über einer Milliarde Dollar blockiert. Donald Trump kündigte dennoch auf Fox News anhaltende US-Angriffe auf den Iran an. Nächste Woche könnten auch Energieinfrastruktur und Brücken zerstört werden.
Wir bleiben in der Region, ziehen weiter in ein Nachbarland des Iran, in die Türkei. Da begibt sich heute der Jahrestag des Putsches vor 10 Jahren. Am 15. Juli 2016 versuchen sich rund 8000 Militärs als Putschisten. Ein paar Stunden später ist der Spuk auch schon wieder vorbei. Dem damaligen wie jetzigen Präsidenten Erdogan liefert dieser Putschversuch die Möglichkeit, das Land im eigenen Sinn zu einer mehr oder weniger autokratischen Präsidialrepublik umzubauen. Aus Istanbul berichtet Rosa Leyon.
Am Abend des 15. Juli vor 10 Jahren, kurz vor 22 Uhr, springen Soldaten mit Gewehren aus Lastwagen auf die Fahrbahnen der Bosporusbrücke. Panzer rücken vor, besetzen eine Fahrtrichtung. Hubschrauber und Kampfjets fliegen über Istanbul und Ankara. 8000 Militärs sollen am Putschversuch 2016 beteiligt gewesen sein. Das Parlament in Ankara wurde bombardiert, Kampfhubschrauber schossen auf das Hauptquartier des Geheimdienstes, Polizeistationen und auf Menschen auf den Straßen. Recep Tayyip Erdogan meldete sich über den Fernsehsender CNN Türk per Telefon zu Wort und rief das Volk dazu auf, sich den putschenden Soldaten entgegenzustellen. Zehntausende Türkinnen und Türken, regierungstreue Polizisten und Soldaten folgten diesem Aufruf. Es gab heftige Schusswechsel mit Kriegswaffen. Ein paar Stunden später, am frühen Morgen, brach der Putsch zusammen. 251 Menschen hatten ihr Leben verloren, rund 3000 waren verletzt. Die türkische Regierung machte damals den in den USA lebenden, mittlerweile verstorbenen Prediger Fethullah Gülen verantwortlich. Zwischen Gülen und Erdogan, den früheren Verbündeten, war ein Machtkampf entbrannt, der im 15. Juli gipfelte. Recep Tayyip Erdogan nannte die Ereignisse kurz danach eine Gnade Gottes. In Folge wurden Gerichte, Schulen und Unternehmen gesäubert, hunderte Medien und Verlage geschlossen, mehr als 170 Journalisten hinter Gitter gebracht. Recep Tayyip Erdogan nutzte die Gelegenheit, er konzentrierte die Macht. Er änderte die Verfassung und führte das Präsidialsystem ein, das die Entscheidungsgewalt in einem Amt vereint, beim Präsidenten. Der 15. Juli ist in der Türkei inzwischen ein offizieller Feiertag, dieses Jahr samt landesweiten Zeremonien unter dem Motto »Unser Wille, unser Sieg«.
Rosa Leyon hat aus Istanbul berichtet und ich bin jetzt live verbunden mit dem Türkei-Experten Yasha Aydin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Morgen, willkommen im Morgenjournal.
Guten Morgen.
Herr Dr. Aydin, schauen wir zurück auf diesen Putsch vor 10 Jahren. Hartnäckig halten sich die Gerüchte, Präsident Erdogan habe die Putschisten, von denen sein Generalstab demnach angeblich wusste, kurz gewähren lassen, um danach mit der Bewegung seines ehemaligen Verbündeten Fethullah Gülen aufräumen zu können. Ist da Ihrer Meinung nach was dran?
Dieses Narrativ ist nicht von der Hand zu weisen, zumal die Ereignisse des Putschabends nicht aufgeklärt ist. Insofern bleiben diese Gerüchte. Ich bin nicht der Ansicht, dass es sich um einen fingierten Putsch gehandelt hat, aber wir wissen nicht, welche Rolle und welche Verantwortung der Generalstabschef, Teile der Militärs und auch die Regierung hier tragen. Insofern ist an diesem Narrativ was dran.
Was auf den Putsch folgte, waren 2 Jahre Ausnahmezustand, an dessen Ende ein Präsidialsystem installiert wurde, das fast alle Macht in die Hände von Präsident Erdogan gelegt hat. Ist die Türkei mittlerweile eine Autokratie, keine Demokratie mehr, wie die Erdogan-Kritiker meinen?
Es ist schwer, die Türkei als eine demokratische Regierung oder einen demokratischen Staat zu bezeichnen. Die exekutive Entscheidungsträger setzen sich über demokratische Spielregeln hinweg. Demokratische Institutionen wurden massiv geschwächt und auch von einer Rechtsstaatlichkeit, von einer Gewaltenteilung ist auch nicht mehr die Rede. Hier wird in der Türkei massiv gegen die Opposition vorgegangen, unter Instrumentalisierung der Justiz. Und wenn man auch die Einschnitte in Menschenrechte, in Grundfreiheiten und so weiter mit berücksichtigt, wenn man alles zusammenrechnet, zusammen analysiert, dann ist es sehr schwierig, die Türkei noch als eine Demokratie zu bezeichnen. Es hieß, die Türkei ist eine autoritäre Demokratie. Und mittlerweile kommen Analysen zu dem Schluss, dass die Türkei bereits eine Autokratie ist.
Weg vom Politischen zum Wirtschaftlichen. Wie geht es dem Land, den Menschen wirtschaftlich? Eine der höchsten Inflationsraten der Welt hat die Kaufkraft aufgefressen, heißt es. Wird das Erdogan angelastet? Wie groß ist die Unzufriedenheit im Land?
Die Unzufriedenheit ist im Land sehr groß. Wie Sie auch gesagt haben, die Inflation ist sehr hoch und das trotz 3 Jahre restriktiver Geldpolitik, um die Inflation zu bekämpfen. Wir sind wieder bei rund 30-34%. Das zeigt, dass die Wirtschaftspolitik, also diese Geldpolitik, restriktive Geldpolitik der Regierung nicht fruchtet. Menschen leiden unter Kaufkraftverlust. Ausländische Investoren bleiben fern, weil in der Türkei mittlerweile eine Atmosphäre der Angst herrscht. Ausländische Investoren haben kein Vertrauen in die Türkei. Und das Investitionsklima hat sich sehr verschlechtert. Ein gutes Beispiel ist hier BYD. Der chinesische Elektroautohersteller wollte eine Produktionsstätte in der Türkei, in Manisa, Westtürkei, aufbauen. Davon ist das Unternehmen abgekommen. Und auch viele türkische Unternehmer, darüber gibt es viele Indizien, schaffen ihr Kapital ins Ausland. Insofern hat auch große Teile der Bevölkerung auch ihr Vertrauen in die Regierung verloren. Man glaubt in der Türkei nicht mehr, dass die Regierung die Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen kann.
Wenn wir da anschließen, schauen wir noch voraus. Bei den Präsidentschaftswahlen in 2 Jahren dürfte Erdogan eigentlich nicht mehr antreten. Er hat schon 2 Amtszeiten. Womit rechnen Sie? Wird er es trotzdem versuchen, etwa über eine Verfassungsänderung? Und wer könnte ihn daran hindern?
Er wird alles dran setzen, wieder zu kandidieren. Das hat auch ein engster Berater von ihm bereits angekündigt in einem Zeitungsartikel. Er hat gesagt, die Türkei brauche Erdogan. Eine erneute Kandidatur sei wichtig für das Land. Er wird versuchen, entweder die Verfassung zu ändern, die eigene Machtfülle noch mal zu erweitern, um auch sicherzustellen, dass auch nach ihm dieses System weiter funktioniert. Eine weitere Möglichkeit ist eine vorzeitige Auflösung des Parlaments. Da kommt es darauf an, ob die DEM-Partei, die prokurdische DEM-Partei und die CHP, die von Kılıçdaroğlu geführt wird, mitspielen. Wer könnte Erdogan noch dabei stoppen, davon abhalten? İmamoğlu ist ein aussichtsreicher Kandidat, aber
Der sitzt im Gefängnis.
Der sitzt im Gefängnis und weil auch seine Urkunde, Diplom-Urkunde annulliert wurde, kann er formal nicht mehr kandidieren. Özgür Özel ist ein weiterer Kandidat, aber wir wissen nicht, ob nicht seine Immunität im Parlament aufgehoben wird und auch er im Gefängnis landet. Insofern herrscht eine große Unübersichtlichkeit und auch Ungewissheit. Wir können nicht einschätzen, wie weit die Regierung gehen wird.
Der Türkei-Experte Jascha Aydin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin war das. Danke, dass Sie uns Ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben. Alles Gute nach Berlin.
Sehr gerne und alles Gute nach Wien.
Dankeschön. Zurück nach Österreich damit. An 33 Sekunden hat sich da in den vergangenen Tagen eine recht heftige Debatte entzündet. Nur 33 Sekunden nämlich hat es gedauert, bis der jüngste sogenannte Fördercall für Photovoltaikanlagen auch schon wieder zu Ende war. Von 28.000 Antragstellern sind 25.000 leer ausgegangen. Das sorgt für viel Unmut. Der Branchenverband PV Austria meint sogar, besser als dieses Fördersystem wären gar keine Förderungen. Soweit geht die Regierung in ihren Absichtserklärungen nicht. Änderungen sind aber schon geplant. Felix Nowak informiert.
1,5 Terawattstunden Strom haben Österreichs PV-Anlagen diesen Mai produziert. Das sind 1,5 Milliarden Kilowattstunden, ein neuer Allzeit-Monatsrekord, der in den Sommermonaten noch einmal gebrochen werden könnte. Von Jahr zu Jahr gibt es in Österreich mehr Anlagen und damit auch mehr installierte Leistung. So hat sich die Gesamtleistung der PV-Anlagen 2023 in etwa verdoppelt. 2024 und 2025 waren die Zuwächse jeweils zwar deutlich geringer, für die Erreichung der Ausbauziele sollte der aktuelle Kurs aber immer noch ausreichen, sagt E-Control-Vorstand Alfons Haber.
Wir haben diesen Kurs hochgerechnet. Es könnte sein, dass wir diese Ziele bis 2030 schon vielleicht 2029 erreichen.
Die Investitionsbereitschaft sei nach wie vor hoch, auch abseits der aktuellen Zuschüsse. Denn die Marktpreise seien derzeit hoch genug, um PV-Anlagen auch ohne diese Förderung wirtschaftlich zu betreiben. Darauf verweist auch Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner von der ÖVP. Immerhin seien die PV-Module derzeit viel günstiger zu haben als noch vor einigen Jahren. Die aktuelle Förderung ist für Zehetner ein Auslaufmodell. Mit Jahreswechsel will sie neue Bedingungen schaffen und künftig Anlagen nur mit PV-Modulen und Wechselrichter gar nicht mehr fördern. Geld soll es nur noch dann geben, wenn gleichzeitig ein Speicher angeschafft wird. Mit dem Ziel,
dass wir die Netzdienlichkeit in den Fokus stellen und auch das Gesamtsystem sozusagen betrachten, damit eben die Netzkosten nicht für alle Kunden in Österreich explodieren.
Sprich, der Eigenverbrauch soll maximiert. Die Netze sollen dadurch möglichst wenig belastet werden. Gleichzeitig sollen negative Strompreise, also Phasen mit zu viel Strom in den Netzen, bekämpft werden. Das werde die neue Förderung berücksichtigen, so Zehetner. E-Control-Vorstand Haber erwartet, dass nicht jeder Speicher gefördert wird, denn manche würden wenig zur Netzentlastung beitragen.
Das heißt, sie beginnen ganz einfach in der Früh um 6 Uhr, 7 Uhr zu laden und sind meistens also um 10 Uhr, 11 Uhr vollgeladen. Und dann haben sie keine Wirkung mehr. Grundsätzlich sollte es so sein, dass also die Batteriespeicher erst um 10, 11 Uhr zum Laden beginnen.
Derzeit verhandelt die Koalition intern. Für einen Beschluss braucht sie anschließend auch noch eine Oppositionspartei. Allzu groß dürfte der Fördertopf künftig jedenfalls nicht werden, so Zehetner.
Das Volumen für die Förderungen ergibt sich aus dem erneuerbaren Förderbeitrag. Der wird mit den Stromsteuern an jeden Haushalts- und Unternehmenskunden verrechnet. Und nachdem wir insgesamt wollen, dass die Stromkosten günstiger werden, wird es sich natürlich maximal in diesem Ausmaß von aktuell abspielen.
Wer übrigens bei der jüngsten Förderrunde leer ausgegangen ist, hat im Herbst noch eine Chance beim womöglich letzten Fördercall unter den aktuellen Bedingungen. Allzu groß dürfte diese Chance auf Förderung allerdings auch dann nicht sein.
Sommer, Sonne, Sonnenschein nehmen wir als Thema wieder auf und führen Sie in den Steinbruch in St. Margarethen im Burgenland, ganz nahe an den Neusiedlersee also und zu großer Oper. Tosca von Giacomo Puccini wird dort in diesem Sommer insgesamt 24 Mal gegeben. Heute Abend ist Premiere.
Die Sterne leuchten in St. Margarethen bei der berühmtesten Arie der Oper Tosca. Zu Beginn, wenn das Publikum in den Steinbruch hinuntergeht, sieht es das Bühnenbild mit den prachtvollen Bauten Roms, Engelsburg, Kirchen und Paläste mit Marmorfassaden und barocken Gemälden.
Dieses Bühnenbild ist fast wie eine kleine Schatzkammer,
sagt der US-Amerikaner Thaddeus Strassberger, der fürs Bühnenbild und die Regie verantwortlich ist.
Es gibt Überraschungen, dass man am Beginn des Stücks nicht verstehen, was kommt. Und das für mich sehr wichtig ist, dass wir unser Publikum überraschen können.
Eine werktreue Inszenierung. Die unsicheren politischen Zeiten in Napoleons Krieg sind Basis für dieses Drama um Eifersucht und Liebe, Verrat und Mord. Eine Dreiecksgeschichte um die Opernsängerin Tosca, die vom mächtigen Polizeichef bedrängt wird und den sie, um ihren Geliebten zu schützen, schließlich ermordet.
Diese Geschichte ist unfassbar.
Intendant Daniel Serafin.
Der Machtmissbrauch eines Mannes, der in eine Liebesbeziehung zweier Personen hineingrätscht und alle alles in Aufruhr bringt. Somit, es ist ein wunderschönes Werk und hier in dieser einzigartigen Naturkulisse kommt dieses Werk umso mehr zur Geltung.
Auf der 70 Meter langen Bühne gibt es immer wieder intime Momente, in denen die Solistinnen wirken dürfen. Etwa Joyce El Khoury in der Titelpartie Tosca. Kontrast dazu Chorstücke, in denen sich bildgewaltig eine riesige Kirche öffnet.
Eine meiner Lieblingsstellen ist definitiv das Te Deum, Ende des ersten Akts, weil es etwas Brutales, Brachiales hat, von der Musik bis zur Darstellung. Und vor allem der ganze Chor steht da auf der Bühne.
Eine imposante Szene mit 120 Darstellenden auf der Bühne, mit dem bewährten Philharmonia-Chor Wien und erstmals mit dem Kinderchor Gumpolskirchner Spatzen.
Ich mag es sehr, hier zu singen. Die Kulisse ist wunderschön.
Ich mag auch so grusigere Stücke und ich finde Tosca auch ein sehr spannendes Stück.
Beherzt dirigiert der musikalische Leiter Valerio Galli das Piedra Festival Orchester. Und Giacomo Puccinis Musik entfaltet im Steinbruch St. Margareten ihre Wirkung.
Bettina Treiber über Tosca in diesem Sommer im Steinbruch in St. Margareten im Burgenland. Die Premiere wird heute Abend ab 21.05 Uhr in ORF 3 zu sehen und zu hören sein. Damit ins Nachrichtenstudio zu Arthur Treinacher, er hat den Nachrichtenüberblick.
Österreichs Tourismusbranche meldet Rekordzahlen bei den Sommerbuchungen. Besonders gefragt sind Urlauber im eigenen Land. Als Gründe nennt die Branche die Hitze und steigende Reisekosten. Nach einem schwächeren Vorjahr kommen heuer auch wieder mehr Gäste aus Deutschland. Besonders stark ist das Plus in Kärnten. Dort liegen die Sommerbuchungen fast 20% über dem Vorjahr. Die USA und der Iran haben ihre gegenseitigen Angriffe weiter verschärft. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut iranische Stützpunkte angegriffen. Ziel sei es, Irans Möglichkeiten für Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus weiter einzuschränken. Der Iran meldete seinerseits Angriffe auf US-Ziele in der Region. Zudem haben die USA ihre Blockade der iranischen Seehäfen wieder aufgenommen. Nach mehr als 100 Jahren fallen die Grenzkontrollen zwischen Spanien und Gibraltar. Möglich macht das ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien, das um Mitternacht in Kraft getreten ist. Spaniens Außenminister Alvarez sprach von einem historischen Schritt. Und Spanien steht im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Der Europameister besiegte Frankreich im Halbfinale mit 2:0 und zog damit ins Endspiel ein. Dort trifft Spanien auf Titelverteidiger Argentinien oder England. Der zweite Finalist wird im heutigen zweiten Halbfinale ermittelt.
Danke, Arthur Treinacher. Und Unwetter haben die Feuerwehren gestern auf Trab gehalten. Simon Köldorfer aus unserer Wetterredaktion bei mir im Studio. Inwiefern und vor allem wo?
Schwere Sturmböen haben teilweise Bäume umgerissen, zum Beispiel in Hallein im Salzburger Land. Punktuell haben auch große Regenmengen zu Murenabgängen geführt, etwa im Raum Wiener Neustadt in Niederösterreich. Auch die Südautobahn wurde hier kurzzeitig überflutet. Zum Teil hat es gehagelt und Menschen sind in Seenot und Bergnot geraten, weil sie von Gewittern überrascht wurden. Heute bitte nicht überrascht sein, denn überall sind Gewitter möglich.
Und wie heftig werden die werden?
Die Unwettergefahr geht leicht zurück im Vergleich zu gestern, aber manche Gewitterzellen können auch heute wieder Starkregen und Hagel bringen, zusätzlich zu den zahlreichen Blitzeinschlägen. Der Schwerpunkt der Gewitter liegt am Nachmittag zwischen Vorarlberg und Kärnten bzw. der Steiermark. Abseits der Gewitter ist es heute phasenweise sonnig und hochsommerlich warm bei 23 bis 32 Grad.
Danke Simon Köldorfer, das war's aufs Erste mit dem Morgenjournal. Um 8 hören Sie uns wieder. Bis dahin verabschiedet sich Franz Renner. Am Wort ist jetzt wieder Sonja Watzka. Guten Morgen.
Und wir bringen jetzt ordentlich Temperament in diesen Mittwochen.